Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Sina Fröndrich herzlich willkommen und einem kleinen Schwerpunkt zur Grundrente. Sie arbeiten 35 Jahre lang, doch die Rente fällt schmal aus. Damit diese Menschen höhere Altersbezüge erreichen, soll es ab 2021 die Grundrente geben. Union und SPD haben sich auf die Eckpunkte verständigt. Eine Bedürftigkeitsprüfung wird es zwar nicht geben, aber eine Einkommensprüfung. Die Details gleich eingeordnet im Interview. Zunächst die Fakten von Volker Finthammer.
Von einem sozialpolitischen Meilenstein spricht Arbeitsminister Hubertus Heil und davon, dass die Grundrente keine klassische Sozialleistung sein wird, sondern eine Anerkennung für diejenigen, die 35 Jahre lang gearbeitet und in dieser Zeit auch Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben.
Es geht so, dass die Rentenversicherung klärt, wem sie zusteht. Es gibt dann einen Einkommensabgleich mit der Finanzverwaltung und automatisch kriegen die Leute das.
Rund 4/5 der Empfänger werden Frauen sein, deren tatsächlichen Rentenansprüche unterhalb der gesetzlichen Grundsicherung liegen. Der wesentliche Unterschied wird die neue Einkommensprüfung sein. Die erspart den Betroffenen den Gang zum Sozialamt und die aufwendige Offenlegung der privaten Vermögensverhältnisse. Die Grenzen liegen da künftig bei 1.250 Euro monatlich für Singles und 1.950 Euro für Paare, ab denen der Anspruch auf Grundrente entfällt. Diese Daten liegen den Finanzämtern vor und müssen mit den jeweiligen Rentenansprüchen abgeglichen werden. Der Arbeitsminister spricht von 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen, die man quasi automatisiert dadurch mit der Grundrente ab 2021 erreichen möchte. Über diesen Weg werden zugleich andere Alterseinkünfte, wie etwa Betriebsrenten oder Mieteinkünfte, erfasst. Das selbstgenutzte Wohneigentum bleibt aber außen vor und wird anders als bei der Grundsicherung auch verschont. Um die Grenze von 35 Versicherungsjahren nicht zu einer harten werden zu lassen, sollen im Gesetzgebungsverfahren noch sogenannte Kleidzonen eingebaut werden, die einen fließenden Übergang möglich machen.
Man muss allerdings eins sagen, was sind die 35 Jahre? Dazu zählen Zeiten, in denen Menschen Beiträge gezahlt haben, aber auch Zeiten der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen. Die werden mitgezählt in der Zeit.
Finanziert werden soll die Grundrente im Wesentlichen über die künftige Finanztransaktionssteuer, die gleichermaßen bis zum Jahr 2021 verabschiedet sein soll. Weitere 400 Millionen sollen aus dem Etat des Arbeitsministeriums fließen.
Die Eckpunkte zur Grundrente von Volker Finthammer. Und darüber konnte ich sprechen mit dem Sozialwissenschaftler Stefan Sell von der Hochschule Koblenz. Frage an ihn, ob jemand Grundrente bekommt, das hängt vom Einkommen ab. Es gibt also keine Bedürftigkeitsprüfung. Ist das jetzt ein guter Kompromiss?
Also die Bedürftigkeitsprüfung wäre tatsächlich sehr schwierig gewesen innerhalb der Rentenversicherung, weil man sozusagen das dann nur über die Sozialämter hätte machen können. Und insofern kann man sagen, dass die Einkommensprüfung ein guter Kompromiss ist. Allerdings sollten wir nicht darum herumreden. Die Einkommensprüfung ist natürlich faktisch in den allermeisten Fällen eine Bedürftigkeitsprüfung.
Und wenn wir uns mal das nochmal ganz praktisch anschauen, also Finanzverwaltung, Rentenversicherung sollen da in Zukunft Daten abgleichen, was da an Einkommen vorhanden ist aus Miete, Rente, Kapitalerträgen. Wie schnell ist denn so ein automatisierter Austausch überhaupt umsetzbar?
Ach, das hörte sich jetzt alles so super einfach an. Da drückt man bei der Rentenversicherung auf irgendeine Taste am Computer und bekommt vom Finanzamt dann eine Seite zurückgespielt, wo die Einkommen draufstehen. Das stimmt natürlich nicht, weil man muss ja einfach sehen, die Finanzämter können ja nur das zurückmelden, was ihnen im Rahmen von Steuererklärungen gemeldet wurde. Nun haben aber die meisten Rentner im unteren Einkommensbereich haben bislang überhaupt keine Steuererklärung abgegeben. Und zweitens reden wir bei der Rentenversicherung dann eben nicht von automatisierten Vorgängen, sondern die Rentenversicherung braucht nach eigenen Angaben mehrere tausend neue Mitarbeiter, denn jede Rente wird ja jetzt geprüft. Dann brauchen sie ganz viel Manpower, um diese hunderttausenden Fälle zu überprüfen.
Das klingt nach einer ordentlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Wenn wir uns noch andere Punkte anschauen, weitere Voraussetzungen sind ja die 35 Arbeitsjahre. Das ist jetzt aber nicht mehr ganz so starr. Es soll eine Gleitzone geben, die wird jetzt noch ausgestaltet. Wie könnte denn so etwas aussehen?
Das ist auch wieder so ein Beispiel für, ich glaube, eher politpsychologische Kosmetik, weil man das Grundproblem, was dahinter steckt, sind ja die 35 Jahre. Die haben so einen Fallbeilcharakter, nicht wahr? Also wenn du genau eigentlich 34 Jahre und 10 Monate gearbeitet hast, Vollzeit, dann hast du die 35 Jahre nicht und dann fällst du aus der gesamten Regelung raus. Das ist für jeden normalen Bürger, ohne lange nachzudenken, natürlich schon irgendwie ein echtes Gerechtigkeitsproblem. Und dieses Problem adressiert man jetzt offensiv, indem man behauptet, man führt eine Gleitzone ein. Erstens kann diese Gleitzone das Problem des Fallbeils einer Stichbetragsregelung ja nur etwas flexibilisieren, dann 34 vielleicht oder so. Ja, wo ziehen Sie da die Grenze? Aber eine Grenze müssen Sie ziehen. Das Zweite ist, man unterschätzt auch hier wieder, was das für unglaubliche zusätzliche auch Berechnungsarbeit bedeutet. Wir reden hier ja im Prinzip von Hunderttausenden Rentenanträgen, die dann entsprechend auch noch flexibel berechnet werden müssten.
Ein anderes Fallbeil sozusagen sind die Einkommensgrenzen. Also wer alleinstehend mehr als 1250 Euro zu versteuerndes Einkommen bezieht, der soll dann keine Grundrente mehr bekommen. Ist das für Sie nachvollziehbar, dass man dort sozusagen die Grenze gesetzt hat?
Ja, hier liegt natürlich der faktische Tatbestand, wird hier erkennbar, dass wir es eben auch bei der umfangreichen Einkommensprüfung, dass das faktisch eine Bedürftigkeitsprüfung ist. Das ist die Bedürftigkeitsgrenze, denn der Anspruch auf eine aufstockende Grundrente, die hat man eben nur, wenn man unterhalb dieses Betrages liegt. Damit gilt man als bedürftig und deswegen komme ich ja auch zu dem Ergebnis, dass eigentlich die Einkommensprüfung eine semantische Umetikettierung der Bedürftigkeitsprüfung ist, wobei der einzige Unterschied zur Bedürftigkeitsprüfung, den wir heute in der Sozialhilfe haben, ist ja, dass dort wirklich alles genau im Detail geprüft wird. So Sie können in diesem unteren Bereich davon ausgehen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der 800 Euro Einkommen im Monat hat, dass der also mehrere Sportwagen in der Garage hat, ist also eher ein theoretisches Konstrukt.
Das heißt, da sehen Sie also keine neuen Ungerechtigkeiten.
Also ich mag es gar nicht mehr erwähnen, aber die berühmten sogenannten Zahnarztfrauen und so weiter, die da immer wieder durch die Medien getrieben werden, die gibt es sozusagen bei dieser Prüfung, fallen die letztendlich natürlich auch raus, weil das zu versteuernde Einkommen dann bei weitem über diesen Grenzen, die dort liegen, dann auch fallen würde. Und insofern ist das eine Phantomdiskussion.
Wenn wir uns das ganze Konzept jetzt anschauen, da ist auch von einem sozialpolitischen Meilenstein die Rede.
Also man muss einer Charakterisierung als sozialpolitischen Meilenstein also wirklich deutlich widersprechen. Das, was man jetzt als sogenannte Grundrente, ich sage deswegen sogenannte Grundrente, weil eine echte Grundrente sieht anders aus. Die prüft nämlich eben nicht in keiner Art und Weise. Die bekommen Sie von der Rentenversicherung als Person, unabhängig, ob sie mit jemandem zusammenleben, der viel oder wenig Geld hat. Aber davon mal abgesehen, die Regelung, die wir jetzt als Kompromiss haben, ist sozusagen eine kleine Kopie von etwas, was wir in den 70er und 80er Jahren in diesem Land schon mal zu deutlich besseren Konditionen für die Menschen damals in der Rentenversicherung hatten. Das war die Rente nach Mindestentgeltpunkten. Die wurde dann durch die Rente nach Mindesteinkommen abgelöst. Da hat man damals schon die niedrigen Renten aufgestockt. Übrigens ohne diese Klimmzüge mit irgendwelchen Einkommens- oder Bedarfsprüfungen. Das heißt also, wenn, dann haben wir eine kleine Kopie von etwas, was man dann 1993 aus Kostengründen abgeschafft hat.
Und wenn wir nochmal auf das Thema Altersarmut schauen, ist die Grundrente ja ein gutes Instrument, um Altersarmut vorzubeugen?
Also da ist ein wichtiger Hinweis dahingehend zu geben, dass Altersarmut mittlerweile in unserem Land völlig verengt diskutiert wird, nämlich bezogen auf den Bezug von Grundsicherung im Alter. Wir haben ja jetzt schon über 560.000 ältere Menschen, die in dieser Sozialhilfe sind im Alter. Und wir wissen aus der Forschung, dass etwa 40% derjenigen, die heute schon Anspruch hätten auf diese Grundsicherung, die noch nicht einmal in Anspruch nehmen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. So, und wenn Sie aber Altersarmut reduzieren auf den Bezug von Grundsicherung, das sind im Schnitt 800, 850 Euro, je nach Region, für Miete und alles zum Leben im Monat, dann ist das nur die untere Grenze der Altersarmut. Wenn man das macht, wie das die Armutsforscher machen, dann haben wir bereits heute über 2,5 Millionen Ältere, die unter der wahren Armutsrisikogrenze liegen. Und das Problem ist, dass diese kleine Grundrente die eigentlichen Probleme des Alterssicherungssystems und die erwartbare Zunahme der Altersarmut von sehr vielen Menschen, dieses Problem wird überhaupt nicht aufgehalten, weil jetzt erst kommen in den nächsten Jahren ganz viele Menschen, zum Beispiel vor allem in Ostdeutschland, in den Rentenbezug, die zerschossene Erwerbsbiografien haben und gleichzeitig haben die aber auch keine Betriebsrenten, kein Vermögen bilden können. Diese gewaltige strukturelle Verschiebung lässt sich durch diese kleinteilige sozusagen Notoperation, die wir jetzt sehen, leider nicht aufhalten. Man hätte letztendlich neben einer deutlich stärkeren Aufwertung der niedrigen Renten, wenn sie auf niedrige Einkommen zurückzuführen sind, hätte man vor allem das Rentenniveau wieder anheben müssen. Denn wenn man das Problem nicht angeht, dann wird man sozusagen immer wie der Hase beim Igel-Problem vor der Situation stehen, dass die Zahl der altersarmen Menschen trotzdem weiter anschwellen wird.
Das sagt der Sozialwissenschaftler Stefan Selb. Die Grundrente kommt also, Kostenpunkt 1,5 Milliarden Euro. Das Geld dafür soll aus der Finanztransaktionssteuer kommen, die es aber noch gar nicht gibt. Wie ist eigentlich der Stand bei der Börsensteuer? Silke Hane informiert.
Eine Steuer auf Börsengeschäfte wird in Europa seit der Finanz- und Wirtschaftskrise vor rund 10 Jahren diskutiert. Die Umsetzung ist schwierig. Ende Oktober sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz der Süddeutschen Zeitung, die Finanztransaktionssteuer wird zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Alles spreche für eine europäische Lösung. Der aktuelle deutsch-französische Vorstoß sieht so aus. 10 EU-Länder sollen im Rahmen der sogenannten vertieften Kooperation vorweggehen und eine Abgabe von 0,2% auf Aktienkäufe erheben. Alle anderen EU-Länder führen keine Steuer ein. So wird die nötige Einstimmigkeit in Steuerfragen in der EU umgangen. Dass Investoren dann auf Länder ohne Steuern ausweichen, ist laut Scholz-Ministerium nicht wahrscheinlich. In Frankreich, wo es die Steuer schon gibt, hätten sich langfristig keine größeren Ausweichreaktionen gezeigt, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. Kleinanlegervereine kritisieren, dass das Modell Sparer belastet, die mangels Zinsen auf Aktiensparpläne ausgewichen sind. Laut Zeitung hält das Bundesfinanzministerium die Belastung im Vergleich etwa zu Gebühren beim Aktienkauf, aber für gering.
Silke Hane berichtete. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp und vor allem in großen Städten nicht mehr so leicht zu finden. Für die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ist das auch ein Grund dafür, warum Menschen wohnungslos sind. Es sind zuletzt wieder mehr geworden. Meist sind es Alleinstehende, aber auch Paare, Familien, Kinder und Jugendliche sind darunter. Sie haben keine feste Bleibe, kommen bei Freunden unter, in Wohnheimen und einige von ihnen leben ganz auf der Straße. Anja Nils hat eine Frau getroffen, die seit 4 Jahren keine Wohnung hat.
Ein Zimmer in einem schmucklosen 50er-Jahre-Bau im Berliner Norden ist Silvias derzeitiges Zuhause. Als Heim- oder gar Obdachlosenasyl will sie es aber nicht bezeichnen.
Die haben einen ganz schönen Namen dafür, Beherbergungen. Das klingt gleich ganz freundlicher und anders als Wohnheim. Unter Wohnheim, da impliziert man immer irgendwas Negatives.
Seit 4 Jahren ist die 57-Jährige wohnungslos. Jetzt lebt sie immerhin nicht mehr auf der Straße. Nach einem selbstverschuldeten Brand hatte sie ihre Wohnung verloren. Für eine neue konnte sie die Kaution nicht aufbringen.
Meistens habe ich nachts in der S-Bahn gesessen und bin die Ringbahn gefahren. Und bin nächsten Morgen arbeiten gegangen. Ab und an habe ich mal einen Schlafplatz in der Notunterkunft gehabt.
Jetzt hat sie immerhin das Zimmer im Wohnheim. Eine eigene Wohnung ersetzt es aber nicht.
Das hier oben ist eine 7er-WG mit 7 Personen. Das war so eingerichtet, bis auf ein paar kleine Accessoires. Ich mache auch nicht zu viel. In anderen Zimmern, da hängt wesentlich mehr, da liegt wesentlich mehr. Mir gefällt mein Zimmer so, wie es ist. Aber ich möchte mich nicht zu wohl fühlen, weil ich möchte ausziehen.
Das ist ein Problem. Silvia ist eine von knapp 680.000 Menschen in Deutschland ohne eigene Wohnung. Das sind knapp 5% mehr als im vergangenen Jahr. Gut 40.000 Menschen leben als Obdachlose dauerhaft auf der Straße. Die anderen sind wie Silvia weitgehend unsichtbar, wohnen in Heimen bei Freunden und Bekannten oder in Notunterkünften, so die neuesten Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe BAG. Gebraucht werde mehr preiswerter Wohnraum, so Verena Rosenke von der BAG.
Wir haben seit Anfang der 90er Jahre einen Rückgang bei den Sozialwohnungen um 60%. Die Sozialwohnungen, die jetzt in 2017, 18 gebaut worden sind, das sind 27.000, die also nicht mal ausgleichen die Zahl der Wohnungen, die aus der Sozialbindung gelaufen sind. Und darüber hinaus brauchen wir ja nicht nur Sozialwohnungen, sondern auch anderen bezahlbaren Wohnraum.
Die Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau in 2020 und 2021 sind mit jeweils 1 Milliarde Euro sogar niedriger angesetzt als in den Vorjahren. Benötigt würden 80.000 bis 100.000 neue Sozialwohnungen und weitere 100.000 bezahlbare Wohnungen.
Und insbesondere bei den bezahlbaren Kleinwohnungen. Also nach unserer Schätzung ist es ja so, und auch Forschung hat das gezeigt, die große Zahl, 70% der wohnungslosen Menschen, sind Einpersonenhaushalte, also Single, Alleinstehende. Und da haben wir das größte Wohnungsdefizit bei den bezahlbaren Wohnungen.
2/3 aller Wohnungslosen sind anerkannte Geflüchtete, die in der Regel erst mal weiter in ihren Unterkünften leben. 17% der Wohnungslosen stammen aus EU-Ländern und landen hier besonders häufig auf der Straße, weil sie keine Ansprüche auf Sozialleistungen haben. Aber auch Silvia, deren Miete das Jobcenter bezahlen würde, findet auf dem umkämpften Berliner Markt keine eigene Wohnung. Für das warme Zimmer mit der Möglichkeit zu kochen und zu duschen ist sie dankbar, aber
trotzdem ist es nicht privat. Privat ist nur mein Zimmer, aber ich will dann noch mehr. Sei es, dass man als Oma die Enkel mal übers Wochenende zum Schlafen hat oder wenn man eine eigene Wohnung hat. Da ist vieles anders in der Hinsicht. Mehr zu machen als Oma oder auch als Mama. Ja?
Diese Wohnungslose wünscht sich eine eigene Bleibe. Anja Nehls hat sie in Berlin getroffen. Sie nennen sich Zufallsamerikaner, Deutsche, die auch die US-Staatsbürgerschaft haben, weil sie dort geboren wurden, aber sonst eigentlich nichts mit den USA zu tun haben unbedingt. Bis zu 100.000 deutsche Zufallsamerikaner gibt es und die haben ein Problem. US-Behörden sehen sie als steuerpflichtig an und das bleibt nicht folgenlos und kann auch zum Verlust von Bankkonten führen. Warum das so ist, das schildert Kai Bandermann.
An Selbstbewusstsein mangelt es Jan Möllendorf nicht. Der 51-Jährige aus Erlangen führt eine mittelständische Firmengruppe mit 300 Beschäftigten. Doch wenn er Post aus den USA von der Steuerbehörde IRS bekommt, wird er unruhig und kann seinen Ärger nur mühsam zügeln.
Wir haben nie Thanksgivings gefeiert, wir haben keinen Zugang zur amerikanischen Kultur. Und auf einmal hält jemand die Hand auf und will von mir Geld haben, obwohl ich mit dem eigentlich in überhaupt keiner Beziehung war.
Möllendorf wurde 1968 in Seattle geboren, weil sein Vater seinerzeit als deutscher Ingenieur bei Boeing arbeitete. Nach ein paar Jahren kehrte die Familie zurück nach Deutschland. Möllendorf ging hier zur Schule, leistete seinen Wehrdienst, studierte und zahlte immer seine Steuern. In Deutschland.
Ich war übrigens auch immer nur als Tourist in den USA. Ich habe nicht ein einziges Mal in irgendeiner Form irgendeinen Nutzen von der Staatsbürgerschaft gehabt.
5 Buchstaben bringen ihn auf die Palme. FATCA, das steht für Foreign Account Tax Compliance Act, also in etwa Gesetz zur Steuererklärung ausländischer Konten. Damit wollte die Obama-Administration 2010 reichen Amerikanern auf die Spur kommen, die ihr Vermögen im Ausland, vorzugsweise in Steueroasen, vor dem US-Fiskus zu verstecken versuchten. Doch jetzt stellt sich heraus, FATCA hat einen ungewollten Beifang. Auch unbescholtene Deutsche mit US-Zweitpass geraten ins Netz der Steuerverwaltung. Denn 2013 beschloss der Bundestag, den USA quasi Amtshilfe zu leisten, sagt der Bochumer Steuerprofessor Roman Seher.
Aufgrund dieses FATCA-Abkommens muss die Bundesrepublik Deutschland die in Deutschland ansässigen Banken verpflichten, nach amerikanischen Staatsbürgern ihre Konten zu sichten und diese dem Bundeszentralamt für Steuern in Bonn zu melden, damit die dann diesen Datensatz einmal pro Jahr den Amerikanern zur Verfügung stellen.
Doch das ist aufwendig. Die Kunden müssen kontaktiert werden und den Banken sitzt die Zeit im Nacken. Spätestens bis zum 31. Dezember dieses Jahres müssen sie den US-Behörden die Kundendaten geliefert haben. Um den Aufwand möglichst gering zu halten, kündigten einige Geldhäuser nun einfach selbst langjährigen Kunden die Konten. So heißt es in einem Schreiben der Commerzbank.
Die Commerzbank hat sich entschieden, das Wertpapiergeschäft mit Personen, die einen Bezug zu den USA besitzen, weitgehend einzustellen. Hintergrund sind umfangreiche rechtliche Vorschriften in den USA.
Davon betroffen sind sogar die existenziell wichtigen Girokonten. Dan Durlacher, ein Niederländer mit US-Zweitpass, kennt zahlreiche Fälle.
Wir bekommen täglich 10 und mehr Meldungen von Betroffenen, wo eine deutsche Bank das Bankkonto schließt. Die US-Steuerpflicht zu erfüllen ist sehr kompliziert. Also die meisten Leute, mit denen wir sprechen, sind komplett in Stress.
Durlacher leitet eine Selbsthilfegruppe von Zufallsamerikanern und organisiert den Widerstand. Dort suchte auch Katharina Stauch aus Düsseldorf Hilfe, geboren vor 62 Jahren, zufällig in Knoxville, Tennessee.
Manchmal ergreift mich die Panik, weil ich denke, ich schaffe das alles nicht. Ich muss das mit der amerikanischen Steuerkanzlei regeln. Ich muss das mit den Konten regeln, die ich offen zu legen habe. Es kostet viel Geld. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt.
Anders als in Holland und Frankreich seien die Zufallsamerikaner in Deutschland überhaupt kein Thema, wundert sich Dan Durlacher. Er fordert von der Politik, dass sie ihren Bürgern jetzt hilft.
Zuerst müssen die deutschen Politiker sich bewusst sein, dass eine große Anzahl deutscher Staatsbürger und Steuerzahler hierdurch ein Fehler Opfer sind. Also neue Verhandlungen mit den USA müssen da anfangen.
Unternehmer Jan Möllendorf aus Erlangen wird jetzt rückwirkend seine Steuern in den USA erklären. Anschließend gibt er vielleicht seine Staatsbürgerschaft ab. Das kostet wieder Zeit und Geld. Katharina Stauch will weiterkämpfen, vor allem gegen die Praxis der Banken. Denn ein Girokonto zu besitzen, sagt sie, sei schließlich ein Grundrecht für jedermann.
Und das EU-Parlament reagiert auf das Problem. Der Petitionsausschuss hat für morgen eine öffentliche Anhörung zu dem Thema angesetzt. Und damit blicken wir auf den Börsentag mit Jan Plate, der für uns in Frankfurt am Main ist. Die Lufthansa und UFO, die verhandeln noch, wie es weitergeht nach dem letzten Streik. Aber heute kommt da nichts mehr.
Nein, es wird weiter gesprochen. Und spätestens morgen wollen beide Seiten mitteilen, ob sie eine Lösung gefunden haben. Gleichzeitig hat die Lufthansa bestätigt, dass offizielle Verhandlungen mit der UFO-Konkurrenz Verdi aufgenommen wurden, um über die Tarifbedingungen der rund 3.500 saisonalen Flugbegleiter zu sprechen. Also, es wird verhandelt, die Anleger setzen darauf und hoffen, dass man sich einigt, die Aktien der Lufthansa mit einem Plus von 2%.
Der Singles Day ist ein Rabatttag mit Milliardenumsätzen, im Wesentlichen in China. Wie bewegt das die Börse?
Also die Aktien des chinesischen Internethandelskonzerns Alibaba ist heute im Minus, wie auch Aktien des amerikanischen Internetriesen Amazon. Allerdings haben die Papiere seit Jahresanfang deutlich zugelegt. Dazu sind die Aktienmärkte generell nach den jüngsten Anstiegen heute ein bisschen schwächer. Wobei, was beim Singles Day im Internet bestellt wird, muss ja auch abgerechnet werden. Und da scheinen Anleger darauf zu setzen, dass davon auch der Münchner Zahlungsdienstleister und DAX-Konzern Wirecard ein bisschen profitieren kann. Die Wirecard-Aktie, die verteuert sich um etwas mehr als 3%, zumal die seit Anfang des Jahres eher schlechter gelaufen ist bisher.
Wirecard im DAX notiert. Der Markt generell zum Wochenbeginn?
Ja, ein bisschen stärker im Minus, etwas im Minus, nachdem die Märkte zuletzt stark gestiegen waren. Dazu gibt es bei den Zollstreitigkeiten der USA und China widersprüchliche Aussagen. Dann sind da noch die politisch weiter angespannte Situation in Hongkong. Von daher der DAX jetzt erstmal mit einem Minus von 0,25% bei 3.207 Punkten. Mit den Sorgen um den Zollstreit und die Konjunktur, da verlieren unter anderem auch Aktien des Chipherstellers Infineon. Die geben rund 1,5% nach.
Drei Telekommunikationskonzerne wollen Funklöcher schließen, und zwar zusammen.
Ja, die Deutsche Telekom, Telefonica Deutschland und Vodafone wollen beim Ausbau der Mobilfunknetze gemeinsame Sache machen. Und der neue vierte Konkurrent 1&1 Drillisch ist eingeladen, sich zu beteiligen. So sollen dann tausende neue Mobilfunkstandorte aufgebaut werden, während Aktien von Telefonica Deutschland sowie 1&1 Drillisch und der Mutter United Internet heute steigen können, geht es für die Papiere der Deutschen Telekom nach unten.
Dann gucken wir noch kurz auf Zahlen vom Softwarekonzern TeamViewer. Wie sieht's da aus?
Die sind positiv ausgefallen und die TeamViewer-Aktie steigt um gut 4%.
Dann schauen wir noch auf den Euro, Gold und die Anleihen.
Der Euro kaum verändert bei einem $10,35. Die deutschen Staatsanleihen sind gefragt, dementsprechend die durchschnittliche Rendite wieder etwas tiefer im Minus, bei -0,29%. Und der Goldpreis, nachdem es am Freitag schon um gut $20 nach unten gegangen war, rutscht der Goldpreis erstmal weiter ab auf rund $1,455.
Und das war der Börsenbericht an diesem Montag von Jan Plate aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen um 5:30 jetzt die Nachrichten und anschließend dann Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.